was wir ja brauchen, ist eine Mobilität, die Menschen es ermöglicht, nachhaltig von A nach B zu kommen. Das wäre zum Beispiel ein günstigeres Deutschlandticket. Was ja jetzt gerade passiert, ist, dass Menschen an den Zapfsäulen den Preis dafür bezahlen, dass unser ganzes Mobilitätssystem bisher nicht nachhaltig ist. Ja, und jetzt kommt die Bundesregierung um die Ecke und schmeißt Geld hin, bei dem man nicht wirklich weiß, ob das irgendwie wirken wird.
Das war Luisa Neubauer von Fridays for Future. Sie kritisiert den Tankrabatt, den die Bundesregierung wegen der hohen Spritpreise durch den Iran-Krieg beschlossen hat. Und derweil werden gerade besonders viele E-Autos verkauft. Ist es der aktuelle Krisenmoment, der die AutofahrerInnen zum Umdenken bringt? Oder steckt sogar noch mehr dahinter? Das gucken wir uns zusammen an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz. Und wir sprechen hier immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt der Taz. Und ich spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hallo Sandra.
Hallo, ihr hört die Folge vom 17. April 2026. Und das sind heute unsere drei Themen. Wir starten mit etwas Positivem und gucken uns an, wie es zum aktuellen E-Auto-Boom kommt und ob er bleibt. Dann werfen wir einen Blick auf die Klimabilanz des Deutschland-Tickets. Und zum Schluss geht es noch darum, wie sich die deutschen Meere durch die Klimakrise aufheizen.
Genau, wir starten mit den E-Autos. Also es deutet sich an, dass die hohen Spritpreise tatsächlich ja noch ein bisschen Bewegung in den E-Automarkt bringen. Und zwar berichten Betreiber von so Autokauf- und Vergleichsportalen, dass die Suchanfragen nach E-Autos hochgegangen sind. Das sind natürlich erstmal nur Suchanfragen, keine Käufe oder Zulassungen. Das deckt sich aber auch so ein bisschen damit, wenn man guckt, was die Leute so googeln, dann zeigt sich das auch. Also da gibt es in den letzten 90 Tagen einen riesigen hohen Ausschlag nach oben am 19. Januar. Das war, als die Regierung die neue Kaufprämie für E-Autos angekündigt hat. Dann erstmal wieder so ein Abfall, eine Stagnation. Und jetzt seit dem 28. Februar, also seit Beginn des Kriegs im Iran, ein leichter Anstieg wieder. Also es ist durchaus plausibel, würde ich sagen, dass die hohen Preise an der Tankstelle ja Leute auch zum Nachdenken über Elektromobilität bringen, die ihnen diese Spritpreise eben ersparen würde.
Ja, und die Käufe von E-Autos sind auch massiv in die Höhe geschnellt im vergangenen Monat. Fast 71.000 reine E-Autos wurden laut Kraftfahrtbundesamt neu zugelassen. Zum Vergleich, vor einem Jahr waren es 42.000 und in diesem Februar 46.000. Also gegenüber beiden Werten ist das ein deutliches Plus. Der Iran-Krieg, du hast es gesagt, begann am 28. Februar und damit auch die Debatte um das knappere Öl sowie Gas und die Energie- und Kraftstoffpreise. Da scheint es ja gut zu passen, wobei man sagen muss, so schnell geht das ja eher nicht mit dem Autokauf. Also die Entscheidung treffen die meisten Leute nicht in ein paar Stunden oder Tagen und dann muss der Wagen ja auch erstmal bestellt werden. Von daher hat dieser Anstieg bei den Neuzulassungen wohl eher nicht oder nur zu einem kleinen Teil unmittelbar mit der aktuellen Krise zu tun. Es gibt auf jeden Fall mehrere Gründe.
Ja, schon allein als ganz simple, dass es immer mal Monate gibt, die besser oder schlechter bei den Autoverkäufen sind. Also der März zum Beispiel hat allein schon mehr Tage als der Februar. Und deshalb kommt es da zu einer Verzerrung, wenn man da nur auf die absoluten Zahlen guckt. Man sieht es auch daran, dass die anderen Autos, also die anderen Antriebsarten, auch einen totalen Sprung nach oben gemacht haben. Aber bei den E-Autos ist die Kurve eben ganz besonders steil. Nebenbei gesagt, allerdings auch bei den Hybriden, also bei Verbrennern, die zusätzlich auch elektrisch fahren können. Und da sind besonders die durch die Decke gegangen, die man nicht mal mit Stecker aufladen kann. Also wo man nur so ein bisschen die Bremsenergie in Strom umwandelt sozusagen, was dann den Verbrenner leicht unterstützt. Aber die E-Autos lagen diesmal, und das ist neu, über den Benzinern bei den Neuzulassungen.
Ja, lass uns noch auf weitere Gründe gucken. Du hast ja gerade schon die E-Auto-Prämie erwähnt, die die Bundesregierung einführt. Sowas gab es ja schon mal, Auch wenn die neue Prämie jetzt ein bisschen anders funktioniert. Die Ampel hatte das abgeschafft. Damals brachen dann auch die Zulassungen von E-Autos abrupt ein. Und Schwarz-Rot hatte die neue Prämie Ende Januar angekündigt und sie gilt rückwirkend seit Anfang des Jahres. Und ab Mai kann man die Förderanträge einreichen. Da kann man annehmen, dass das ein Teil des Effektes ist. Und nebenbei, das ist ja auch gut, denn wir wollen ja einen dauerhaften Trend und nicht nur einen kurzfristigen Kriseneffekt.
Genau, und da spielen auch noch weitere Faktoren rein. Also zum Beispiel sind im vergangenen Jahr zahlreiche E-Modelle auf den deutschen Markt gekommen, und zwar ja viele kleinere und mittlere Autos. Der Preisunterschied zwischen E-Autos und Verbrennern hat sich insgesamt verringert. Das war ja immer ein großes und total nachvollziehbares Hemmnis, auch beim Kauf von E-Modellen, dass die eben viel teurer waren, also zumindest was jetzt den Einkaufspreis anbelangte. Betrieb ist nochmal eine andere Sache. Und ja, Ende des letzten Jahres gab es eine Erhebung vom Verband Center Automotive Research um den Verkehrsexperten Ferdinand Dudenhöffer. Die haben den Preisabstand mit Daten vom Oktober 25 berechnet. Das machen die auch regelmäßig. Und da kam jetzt eben raus, dass im Durchschnitt der Preisabstand 1.600 Euro beträgt. Im Gegensatz zu 7.500 Euro noch ein Jahr vorher. Also da geht's preislich echt voran.
Ja, auch der Gebrauchtwagenmarkt spielt mittlerweile bei den E-Autos eine Rolle. Das hat jetzt nichts mit den Neuzulassungszahlen zu tun, aber trotzdem am Rande. Wenn Gebrauchtwagen verfügbar sind, ist es natürlich vor allem für Menschen mit wenig Geld eine gute Nachricht, wenn sie denn unbedingt ein Auto kaufen. Das ist übrigens auch eine Kritik an der E-Auto-Prämie von Schwarz-Rot. Die sollen nämlich angeblich besonders Haushalten mit geringeren Einkünften helfen und ist zu diesem Zweck auch gedeckelt bis 80.000 Euro Haushaltseinkommen. Aber man bekommt eben nur Geld für den Kauf eines Neuwagens, was für viele Haushalte dann doch eben nicht in Frage kommt.
Trotzdem ist die Förderung von E-Autos ja eine der wenigen verkehrspolitisch progressiven Sachen, die die Bundesregierung halt zumindest so ein bisschen macht. Also die E-Auto-Prämie zum einen, und jetzt gerade erst wurde so ein Förderprogramm für E-Ladestationen an Mehrfamilienhäusern aufgesetzt, damit also mehr Leute die Möglichkeit haben, ihr Auto einfach zu Hause aufzuladen, nicht nur die Einfamilienhausmenschen, BewohnerInnen. Genau, und was die Verkehrspolitik im Gesamten angeht und vor allem auch die aktuelle Krisenpolitik, da läuft es natürlich anders. Die ist wiederum sehr am Auto und speziell am Verbrennerauto orientiert. Also Stichwort Tankrabatt. Mal abgesehen davon, dass unklar ist, ob und wie stark die VerbraucherInnen davon wirklich profitieren, ist es natürlich eine neue fossile Subvention.
Ja, Stichwort Tankrabatt, aber auch Stichwort Verbrenner aus bzw. dessen Aufweichung. Zusammen mit dem Tankrabatt hat ja der Koalitionsausschuss gerade beschlossen, beim europäischen Klima- und Umweltschutz im Autobereich einen Gang runterzuschalten und weiter fossile Verbrenner zu ermöglichen. Im Juni soll in der EU über eine Lockerung des Verbots neuer Verbrenner nach 2035 abgestimmt werden und die Koalition unterstützt jetzt also Vorschläge zur Zulassung von Plug-in-Hybriden und Biokraftstoffen. Und auch sonst sind die Koalitionspläne völlig unflankiert von ökologischen Maßnahmen, die auch bei den hohen Preisen helfen würden.
Genau, als Option zu nennen wäre dann natürlich das Tempolimit. Die immer gleiche Leier. Aber das würde natürlich helfen, denn wer langsamer fährt, vor allem im wirklich hohen KMH-Bereich auf der Autobahn, der spart Sprit und damit auch Spritkosten und CO2-Emissionen. Und wenn man das jetzt partout nicht gesetzlich regeln will, dann könnte man ja wenigstens einen Appell zum freiwilligen langsamer Fahren abgeben. Also ich erinnere mich da an die letzte Energiekrise durch den Ukraine-Krieg. Da hat Robert Habeck sich ja zum Beispiel auch an die Bevölkerung gewandt und über kürzeres Duschen und so gesprochen. Also dieser Energiesparaspekt, der fehlt aktuell halt völlig. Und dann gab es ja damals auch schon einen Tankrabatt, den die Tankstellen leider nachweislich nicht vollständig an die VerbraucherInnen weitergegeben haben. Aber halt auch das 9-Euro-Ticket, also einen Anreiz für klimafreundliche Mobilität.
Ja, zu dem beziehungsweise zu dem Nachfolger, dem Deutschland-Ticket, kommen wir gleich noch in unserem zweiten Thema. Erstmal vielleicht noch ein Resümee. Es gibt gerade offenbar ein gesteigertes Interesse an E-Autos. Das mag auch an den aktuell hohen Spritpreisen liegen und auch daran, dass die Leute langsam merken, dass sie mit einem E-Auto diese hohen Preise nicht zahlen müssten. Aber die Gründe dürften auch tiefer liegen und damit auch nachhaltiger sein.
Willkommen zum zweiten Thema und zwar, wie gerade schon gesagt, zum Deutschland-Ticket. Das wurde im Mai 2023 eingeführt. Nach dem Modell des vorherigen 9-Euro-Tickets, also eine Flatrate für den gesamten deutschen Nahverkehr, auch wenn es jetzt mittlerweile 63 Euro kostet. Was es fürs Klima bringt, wird immer wieder diskutiert. Also ob Leute damit wirklich mehr Bus und Bahn fahren und dafür ihr Auto stehen lassen oder ob das Ticket eh nur diejenigen kaufen, die vorher auch schon die Öffis genutzt haben. Was ja jetzt nebenbei bemerkt, auch gar nicht so sehr gegen das Ticket spräche, finde ich. Also wenn da endlich mal diejenigen belohnt werden würden, die schon die ganze Zeit klimafreundlich unterwegs sind. Aber ein zusätzlicher Klimaeffekt wäre natürlich noch besser. Und ob es den gibt, dazu ist in dieser Woche eine Untersuchung mehrerer Institute im Auftrag des Verkehrsministeriums erschienen. Und laut dieser Evaluation Deutschland-Ticket hat das Deutschland-Ticket 2024 rund 2,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das entspricht rund 3% der Emissionen aus dem privaten Autoverkehr.
Ja, wie hat man das berechnet? Man hat die Menschen gefragt, wie viele Strecken sie seit der Einführung des Deutschland-Tickets nicht mehr mit dem Auto, sondern mit Bus und Bahn gefahren sind. Und das Ergebnis, so circa 12-20% der Fahrten sind mit dem Deutschland-Ticket erfolgt, die ansonsten mit dem Auto zurückgelegt worden wären. Anfang dieses Jahres hatten rund 14,6 Millionen Leute ein Deutschland-Ticket abonniert. Das ist etwa jede fünfte Person in Deutschland. Und damit es quasi zu einer spürbaren Entlastung auf der Straße kommt, also weniger Autos auf den Straßen, bräuchte es laut dem Verband der Verkehrsunternehmen übrigens noch mehr Leute, nämlich ungefähr 20 Millionen NutzerInnen.
Was auch ein Aspekt ist, ist ja das Soziale. Also ermöglicht das Ticket mehr Teilhabe an Mobilität, können mehr Leute dadurch unterwegs sein. Und laut dem Bericht verbessert das Ticket tatsächlich die Mobilität verschiedener NutzerInnengruppen und zwar vor allem die von Menschen mit geringem Einkommen. Also weil Bus und Bahn dadurch ja noch immer relativ günstig sind, können mit dem Ticket Menschen mit ja vergleichsweise wenig Geld daran teilhaben, zum Beispiel öfter unterwegs sein und Dinge erledigen. Ganz so einfach ist es natürlich auch wieder nicht, denn so wenig Geld sind 63 Euro ja auch doch nicht. Also für viele Menschen ist das eine Stange Geld oder auch gar nicht leistbar. Und deshalb haben einige Bundesländer auch vergünstigte Sozialtickets, in Hessen zum Beispiel für 39 Euro oder in Hamburg für 27,50. Aber bundesweit verfügbar sind solche vergünstigten Sozialtickets eben nicht.
Genau, und laut dem Sozialticketatlas des Paritätischen Gesamtverbands gibt es in der Hälfte aller Landkreise und Kommunen in Deutschland gar keine Sozialtarife. Und in ländlichen Regionen, wo ja auch häufig das Angebot an Bussen und Bahnen sowieso nicht so doll ist, gibt es eben auch weniger Kommunen, die ein Sozialticket anbieten. Und deshalb fordert der Paritätische Gesamtverband, dass es eben ein bundesweit gültiges Deutschlandticket sozial geben soll. Und das sollte 25 Euro im Monat kosten.
Ein weiterer aktueller Bericht zeigt, dass das Deutschlandticket vor allem dabei hilft, die Kosten fürs Pendeln zu senken. Laut einer Studie von Statista und dem Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung sind PendlerInnen 2024 rund 9 Milliarden Kilometer weniger mit dem Auto gefahren als 2022. Also bevor es das Deutschlandticket gab. Und laut dieser Untersuchung sparen PendlerInnen durch den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn insgesamt etwa 2,7 Milliarden Euro. Oder anders gesagt, also mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, ist ungefähr viermal so teuer wie die gleiche Strecke mit dem Deutschlandticket. Da gibt es natürlich so ein bisschen auch Probleme mit der Vergleichbarkeit, denn das Fahren mit den Öffis dauert in manchen Fällen ja eben auch doch ein bisschen länger oder auch deutlich länger, insbesondere außerhalb der städtischen Zentren. Aber ja, viermal so teuer, trotzdem erstmal eine Hausnummer.
Mhm. Ja, und trotz der Preissteigerung, die das Deutschland-Ticket schon erlebt hat, klimapolitisch ist es ein Erfolg und der kommt aus einer klugen Krisenmaßnahme, nämlich aus diesen 3 Monaten 9-Euro-Ticket. aufgrund der Energiekrise 2022. Das war ja wirklich wie eine Revolution für Deutschland. Da haben nämlich ganz viele Menschen gemerkt, wie einfach es sein kann, mit dem ÖPNV zu fahren, wenn man sich nicht in die komplizierten Tarifzonen von gefühlt 1000 Verkehrsverbünden einarbeiten muss vor dem Losfahren. Das haben ja damals sehr, sehr viele Menschen gekauft. Aber der ÖPNV war da gar nicht auf diese krasse Nachfrage vorbereitet. Ja, und viele erinnern sich vielleicht auch noch an die überfüllten Züge. Aber in der Rückschau waren das eben die Weichen für das Deutschlandticket.
Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht damit. Also in Zukunft soll ja jetzt der Preis des Deutschlandtickets an die Energiepreise gekoppelt werden. Also automatisch steigen, wenn die Preise für Energie hochgegangen sind. Die komplizierte Formel dafür, die ist noch nicht öffentlich. Interessieren würde mich da zum Beispiel auch, ob auch ein automatisches Sinken vorgesehen ist. Davon war nämlich bisher in den Stellungnahmen irgendwie nicht die Rede. Aber vielleicht auch nur, weil es jetzt gerade überhaupt nicht in die Zeit passt oder so. Also genau, da müsste man in die Details gucken. Und ob das Ticket ein Erfolg bleibt oder sogar noch mehr Leute zieht, hängt neben dem Preis sicher auch davon ab, wie das Angebot halt so aussieht. Also besonders auf dem Land, wo die Verbindungen oft noch nicht gut genug sind für den Alltag.
Ja, das Bundesverkehrsministerium glaubt übrigens selbst jedenfalls, dass das Potenzial des Deutschlandtickets noch nicht ausgeschöpft ist. Man könnte noch bis zu 5,8 Millionen weitere NutzerInnen und Nutzer gewinnen. Wenn man zum Beispiel frühere Kunden wieder für ein Abo gewinnt, heißt es in dem Bericht. Ja, wäre doch mal gut, wenn das Verkehrsministerium sich da dran machen würde.
In unserem dritten Thema gucken wir auf die Folgen des Klimawandels in Deutschland. Und zwar speziell in den deutschen Meeren. Also in der Nordsee ist ein neuer Temperaturrekord gemessen worden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat im vergangenen Jahr an der Oberfläche des Wassers Temperaturen von durchschnittlich 11,6 Grad Celsius festgestellt. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig warm, aber seit Beginn der Aufzeichnungen, und die gibt es schon seit 69, gab es noch keinen höheren Wert. Also wirklich ein Rekord. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel von 97 bis 2021 war das Wasser um 0,9 Grad Celsius wärmer. Und genau, das auch in der Bodenschicht ist es viel wärmer geworden als früher. Also ja, wenig überraschend natürlich, aber da gibt es einen Hitzetrend.
Ja, und den gibt es auch in der Ostsee. Da war es auch viel zu warm. Da wird die Temperatur allerdings noch nicht ganz so lange gemessen und dokumentiert, nämlich erst seit 1990. Ja, die Oberflächentemperatur lag hier 2025 im Schnitt bei 9,7 Grad Celsius, der zweithöchste je gemessene Wert, und um 1,1 Grad über dem Mittel von 1997 bis 2021. Die Ostsee hat zudem abseits vom hohen Temperaturdurchschnitt auch echte Extreme erlebt. Jetzt zuletzt im kalten Winter war auch die Ostsee extrem kalt, aber im Frühjahr 2025 wurde eine 55 Tage dauernde Meereshitzewelle in der Ostsee gemessen. Ein bisher einmaliges Ereignis.
Das Bundesamt warnt auch vor weiteren Klimawandelfolgen, also zum Beispiel vor gefährlichen Sturmfluten. Das liegt am steigenden Meeresspiegel, der ja durch die Eisschmelze an den Polen kommt, aber auch dadurch, dass sich Wasser bei mehr Wärme einfach ausdehnt. In Cuxhaven liegt der Meeresspiegel zum Beispiel jetzt schon um 25 Zentimeter höher als im Jahr 1900. Und bis 2100 geht das Bundesamt von einem Meter aus. Die aktuelle Saison seit Juli 2025 läuft, die ist allerdings immerhin vergleichsweise ruhig, laut der Behörde.
Ja, und für dieses Mal sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne und lasst auch gern eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch gern eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns wie immer noch bei denjenigen bedanken, die unsere Arbeit durch eine Spende ermöglichen. Und das waren in dieser Woche Friederike Benjes und Johann Resch. Danke für eure Unterstützung.
Ja, danke und tschüss.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.